Unternehmertum ist ja eine Sache, die intrinsisch motiviert sein muss. Ja, sonst glaube ich nicht, dass es erfolgreich verlaufen kann. Das heißt, wenn du jetzt als Manager unterwegs bist, da reden wir jetzt hier so ein bisschen über das Mindset. Ein Mindset eines Managers ist nicht gleich ein Mindset eines Unternehmers. Und da haben wir schon eine Lücke, glaube ich. Du kannst dir alles Mögliche vorher überlegen, was du suchst. Aber dann, wenn du anfängst zu suchen, du findest irgendwas. Und das kann auch was ganz anderes sein und das kann trotzdem ganz toll passen. Und dann ist natürlich so, dass du dir dann in dem Moment dann auch nochmal überlegen musst, wen holst du da strategisch dazu, um das Ganze noch erfolgreicher zu machen. Ja, wie eine Idee vom Startup. Ne? Traue ich diese Person zu, in 10 Jahren dieses Unternehmen verfünffacht zu haben oder so. Ne?
Die spannendste Abkürzung ins Unternehmertum. Willkommen bei Bypreneur, dem Podcast über Nachfolge, Firmenkauf und das echte Auf und Ab des Unternehmerlebens.
Ich hab eine kleine steile These mitgebracht, mit der ich so ein bisschen immer starte. Auf der darfst du mal rumdenken und mich würde interessieren, was du darüber denkst. Und zwar, Unternehmensnachfolge ist kein Managementprojekt, sie ist ein Identitätswechsel.
Das muss man jetzt erstmal entfalten. Welche Identität und von wem ist die Identität, ist hier gemeint?
Das wäre die Frage. Also es ist sozusagen die Identität vom Unternehmen, ja. Also die Frage, das überlege ich jetzt auch gerade, aber genau, also.
Es ist eine spannende These. Man kann sich da auf jeden Fall daran reiben, um jetzt so ein bisschen Kontext auch zu beleuchten, aus dem ich da jetzt drauf blicke. Ich habe hier in New Mittelstand damals ins Leben gerufen mit der Idee, Startup und Mittelstand Mindset zusammenzubringen, und das hat dann am Ende so eine Art Gattungsbrand eigentlich kreiert, die eine externe Nachfolge jetzt irgendwie sehr stark prägt. Wir sind eine führende Plattform mittlerweile für diese externe Nachfolgeprozesse geworden und verbinden langfristig denkende vor allem Nachfolger mit Unternehmen und Investoren. Und ich glaube, gerade in diesem langfristig denkenden Teil, das dafür birgt, glaube ich, vielleicht die Antwort auf diese These oder meinen Bezug dazu. Ich bin der Überzeugung, dass, also unsere Mission ist, auch die Lebenswerke auch zu erhalten. Das heißt, Lebenswerke, die erhaltenswert sind, da sind eben von den, in den Statistiken wird ja immer von 500.000 Unternehmen suchen Nachfolger oder mehr oder abhängig davon, wie man zählt, ne? Nicht viele von den Unternehmen sind vielleicht Lebenswerke, die auch überhaupt erhaltenswert sind. Also viele von denen vielleicht bekommen auch noch Familiennachfolger, aber definitiv werden es immer weniger. Der Trend sinkt massiv. Ne, wo es jetzt damals mit dem Mittelstand begonnen hatte, 2017, waren es definitiv eher so 50-60%. Jetzt definitiv eher so, geht's unter 40 bald. Und jetzt dann ganz genau, nagel ich mich da jetzt nicht an den Statistiken fest. Das ist jetzt aber schon, gibt es schon so ein Gefühl, die Tendenz ist definitiv sinkend. Gleichzeitig ist halt eben demografisch gesehen, haben wir halt dann Babyboomer, die ganz viele Unternehmen eben kreiert haben. Die werden immer älter. Durchschnittliche Geschäftsführer ist auch schon über 60. Und dann gleichzeitig kennst du selber, unsere Generation, wie viele Jahre wollen wir uns committen für irgendetwas? 5 ist schon mal sehr gut. Mhm. Aber Leben lang? Ich kenne jetzt nicht so viele Leute, die darauf stehen, und dementsprechend hast du halt schon auch Knappheit von so langfristig denkenden Nachfolgern. Das ist definitiv daher auch die Chance des Jahrhunderts und sozusagen zumindest mal der Dekade, in der wir jetzt stecken, meiner Meinung nach, da jetzt eben entsprechend Lebenswerke, die erhaltenswert sind, die auch wirklich ganz viel Kultur mitbringen. Und da sind wir jetzt genau an diesem Thema. Was ist Identität? Ich komme ein bisschen aus der Sasserat-Schule hier, was die Identität angeht, also kommen dann eher aus der Markenwelt. Also für mich ist die Marke des Produkts, des Unternehmens, ist das Identitätgebende, und da ist auch immer das Narrativ drin, die Vision drin, die Manifestation drin. Ne? Also das ist natürlich so in Konsumentenwelten deutlich mehr sichtbar als in B2B-Welten, aber in B2B-Welten gibt's das auch. Ja, also wir vertrauen eben bestimmten großen Namen, und das gibt halt eben dem Ganzen Identität. Und diese manifestiert sich vielleicht in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren anders, aber die Identität an sich, die Werte an sich, wenn die eben stabil bleiben und nach wie vor Sinn machen, dann ist auch Lebenswerk erhaltsam und auch, ich würde sagen, erhaltenswert. um die dreht sich das bei uns. Also wir reden vor allem bei uns in unserer Community nicht um Unternehmen, die in Krise geraten, sondern wir reden über Unternehmen, denen es eigentlich grundsätzlich gut geht und die auch immer wachsen, stetig auch Gewinne erwirtschaften, aber eben keinen Familiennachfolger finden. Und das ist eben eine unglaubliche Chance auch, ne, wenn man jetzt gerade so aus der Gründerwelt kommt, vielleicht auch schon mal im Konzern oder im Mittelstand selber mal Führungserfahrung gesammelt hat, zu sagen, wie weniger riskant. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man über 1 Million Revenue kreiert mit einem eigenen Startup, ist wirklich gering. Das weißt du selber. Das Gründen, also es gibt so viele Dinge, die da auf dem Weg schiefgehen. Ich war da auch schon mal, so an die 500.000 sind wir, glaube ich, gekratzt, aber danach passiert auch irgendwas, ne? Wenn man es schafft, ist man schon mal so wahrscheinlich 1% oben. Wenn man es nicht schafft, dann bleibt man irgendwie so eine Agentur und dann muss man gucken, wie man klarkommt. Und das ist eigentlich da so der normalste Weg, es sei denn, es geht halt ganz bergunter, ne? Und ich glaube, dass viele das einmal nicht realisieren, dass es so unglaubliche Chance ist. Oder sagen wir mal so, jetzt gibt immer mehr Leute, die es jetzt in den letzten paar Jahren anfangen zu realisieren. Deswegen haben wir auch so unglaublichen Zulauf erhalten in den letzten paar Jahren, dass das eine super Chance ist, weil die Möglichkeit, ein Unternehmen, was stetige Gewinne produziert, zu übernehmen zu einem relativ günstigen Preis mit einem Prozess, der mit einem, ich will das jetzt nicht utrieren, das ist deutlich emotionaler, aber man kann schon auch mit dem Hauskauf vergleichen. Also man muss nicht das gesamte Kapital mitbringen, man bringt ein kleines bisschen Eigenkapital und den Rest, den kann man sehr gut finanzieren. Das bedeutet in Summe, ist jetzt auch, wenn man Unternehmer werden will, echt ein super Weg, ne? Und ich will auch jetzt heute mit dir im Gespräch auch alle dazu inspirieren, den Weg zumindest mal zu bewegen und dann eben diese Identität des Unternehmens aus Sicht der Zukunft zu betrachten und zu sagen, wie helfe ich diese Identität in die Zukunft zu übertragen, so dass dann möglichst viel Tradition erhalten wird, aber auch möglichst viel von dem, was geändert werden muss, radikal und innovativ und Option, ja, wirklich optimistisch verändert wird. Ja, und ich glaube, diese Zusammensetzung, die ich immer als und beschreibe, also so beides, also sowohl die Zukunft als auch die Vergangenheit, sowohl innovativ als auch tradiert. Also dieses und, das ist das, was unsere Arbeit extrem stark prägt und ausmacht seit so 8, 9 Jahren.
Ja. Bist du mit diesem Bild vor 8, 9 Jahren gestartet? Also wenn ich mir das so vorstelle, dann hat sich da quasi auch so ein bisschen so ein Entwicklungsprozess in mir ergeben? Oder wie war diese Geburtsstunde von New Mittelstand?
Ja, sehr gute Frage. Mit der visionären Idee, dass das eine Möglichkeit geben muss oder eine Gattung und von Unternehmern geben muss, die Startup und Mittelstand-Mindset verbinden, damit habe ich eigentlich begonnen. Und das hat sehr gute Resonanz ergeben, aber das war wirklich für mich eher der Purpose meiner Arbeit. Also ich habe nach meiner Startup-Zeit gemerkt, dass ich viele Dinge in der Startup-Welt toll fand. Also die Schnelligkeit, die Innovationsfähigkeit, die Methodik, also viele Dinge, wie der Umgang mit neuen Technologien, Risiken, die man einfach eingehen konnte, ohne große Angst, weil man halt eben auch alles neu gemacht hat. Man kann es auch mal ganz schnell wieder runterreißen und neu bauen. Das war toll, aber es gab auch viele Nachteile. Es war sehr kurz gedacht. Oft hat man Fundraising mit Revenue verwechselt. Also man redet ja immer über Fund geraced, aber Frage ist ja beim Unternehmertum, machst du Umsatz? Machst du irgendwann Gewinn? Das ist ja das, was die Bewertung ausmacht. Ne? Nicht jetzt, wie viel Funds du geraced. Bei Startup-Welt ist es so, je viel lustreicher deine P&L aussieht, desto höher hast du eine Bewertung. Ist ein bisschen absurd aus dem Mittelstand sich betrachtet. Und dann kam mir diese Idee, das muss doch irgendwie beides gehen. Und dann habe ich mir eben Familienunternehmer und Mittelständler zu der Zeit angeschaut, die sehr, sehr unterrepräsentiert waren in der Kommunikation. Alle haben über Startup-Gründungen geredet und ich fand es super. Ich war ja früher Musiker viele Jahre und war dann irgendwie sehr froh darüber, dann irgendwie auf der Bühne. Also ich war gerne auch meine Aufmerksamkeit zu der Zeit. Das hat sich dann über Jahre massiv verändert tatsächlich. Bin dann sehr gerne auch mal sehr leise mittelständisch im Hintergrund, ehrlich gesagt. Aber das war damals zu der Zeit noch anders. Und da habe ich einfach gemerkt, dass diese Chance besteht, das zu verbinden. Und das habe ich zu meinem Purpose gemacht, zu der Arbeit, die ich gemacht habe. Ich habe gesagt, ich möchte, egal was ich tue, ich mache jetzt das mit dem New Mittelstand Purpose. Ich möchte zeigen, dass diese New Mittelständler eine separate Unternehmensexistenz haben und die und New Mittelständler, also die oder New Mittelständlerinnen, also die Unternehmerinnen, um die es geht, die werden hier vielleicht einen Unterschied ausmachen in 10, 20, 30 Jahren und vielleicht werden ein paar auch irgendwann Hidden Champions oder Open Champions, so wie man meint, also der Zukunft. Ja. Und dann ersetzen die vielleicht auch SAP im DAX.
Ja.
Oder Siemens. Also ich meine, wir sind ja nicht mehr, also so viele Technologieunternehmen haben wir da ja nicht mehr so. Ne? Deswegen ist jetzt eben die Frage, wer ist das in der Zukunft? Und das war so damals die Idee, diese Figur und die, so die simple Idee hat dann dazu geführt, dass über Jahre natürlich sehr viele Familienunternehmen, Mittelständler, ich durfte wirklich, bin da sehr dankbar für, dass ich so unglaublich spannende Unternehmen und Prozesse und Nachfolgen begleiten durfte mit der Community alleine in Kollaboration, in verschiedensten Formaten, über Events, über virtuelle, natürlich in der Corona-Zeit, Medien, dann später auch viel mehr physisch und jetzt nur noch physisch fast. Wir machen natürlich schon noch monatlich virtuelle Check-ins, aber wir versuchen schon auch sehr vieles physisch auch wieder zu machen und das ist unglaublich, bin ich da sehr dankbar für. Und dann 2024 kam also ein Bruch, weil ich glaube, die Welt hat sich dann doch viel, viel, viel mehr verändert und es wurde viel schlimmer, als ich jemals damals prophezeien konnte, ehrlich gesagt. Und ich bin ja ein optimistischer Mensch, auch ich leide extrem unter aktuellen Weltlage und es wird irgendwie, ich dachte immer so, ja, jetzt kann es eigentlich nicht mehr schlimmer werden und dann passiert wieder irgendwas, wie jetzt, ne? Und denke ich, also da will ich aber jetzt auch nicht zu sehr drauf eingehen. Also auf jeden Fall hat sich die These irgendwann mal angepasst, dass man von den vielen Themen, wo jetzt externe Nachfolge nur eins von vielen Themen immer war, es halt ein Weg war zu New Mittelstand, habe ich irgendwann mal gesagt, jetzt müssen wir eigentlich nur noch externe Nachfolge machen, weil es ist so ein großes Problem und so eine historische Herausforderung in den nächsten 10 Jahren ist, dass man da, glaube ich, einen extremen Fokus drauf braucht und das auch eine tolle wirtschaftliche Opportunität darstellt aus der Investorensicht. Und gerade diese Verbindung zwischen Investor und Entrepreneur-Mindset, das finde ich super. Das ist eigentlich so das, was da in dem Thema verbunden wird. Ja, in der Familiennachfolge hast du das ja eigentlich nicht, ne? Weil du musst ja nicht wirklich irgendwas erwerben, sondern du musst halt nur die Entscheidung treffen, bist du oder ist mein Sohn oder ist meine Tochter die richtige Person, um das Unternehmen in die Zukunft zu führen. Das ist eine andere Entscheidung, als wenn du jetzt als Unternehmer sagst, will ich jetzt mein Eigenkapital und auch das Fremdkapital, was ich habe und das Bankendarlehen, was ich habe, auf diese Karte setzen. Das ist eine Investmententscheidung erstmal. Und dann ist die nächste Frage, bin ich eigentlich die richtige Person, um das dann auch zu einem guten Business Case weiterzuführen und diese Tradition zu erhalten und weiterzuentwickeln. Ne? Also es ist ein sehr spannender Prozess.
Und da könnte man jetzt anknüpfen, ja, nochmal tatsächlich, also bin ich in der Lage und habe ich sozusagen das Interesse eigentlich, diesen Identitätswechsel von einer vielleicht älteren Firma irgendwie mit meiner Person, mit meinem Lebenswerk sozusagen dann fortzuführen. Also das finde ich ja nochmal spannend, gerade wenn du sagst, es geht ja da um eine wirkliche Entscheidung über die nächsten 10, 15, 20 Jahre, wenn ich in so eine externe Nachfolge reingehe, dann präge ich ja tatsächlich durch mich selber, durch das, was ich da tue, ja eben auch die Identität von so einem, könnte man sagen, sozusagen, von so einem Unternehmen.
Bin ich bei dir? Ich würde es bisschen trotzdem noch adjustieren. Also ich glaube, das Unternehmen hat per se eine Kultur, die Marke hat eine Identität. Du als Person hast sicherlich auch eine DNA. Also du hast irgendeinen Charakter, Eigenschaft, du hast Werte, das, was dich ausmacht, den Grund deiner Arbeit, alles. Und es geht bei diesem Prozess dabei, immer zu überlegen, was ist das, was dort ist, erstmal. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste im Mittelstand, dass man erstmal da jetzt nicht hinkommt und sagt, jetzt wechsle ich die Identität, sondern ich gehe da hin und ich schaue mir das sehr neugierig an, lerne die Menschen kennen und wenn da eine gute Resonanz entsteht, dann sage ich, super, versuche ich mich mit zu verbinden. Und ich glaube, dieses Verbindende, das ist das, was den Mittelstand ausmacht. Wenn man das wirklich langfristig meint, dann muss man deine eigene DNA, deine eigene Identität, das, was du als Werte, als Mensch, als Unternehmer mitbringst, deine Erfahrungen, das zu verbinden und dann aus den 1+1 dann eben mehr als 2 zu machen. Ne? Also das ist das, was eigentlich das geht. Und ich glaube, wenn da wirklich ein super Match ist zwischen dem Unternehmensinhaber und einem Nachfolger oder Nachfolgerin, dann hast du eben diese Möglichkeit, viel, viel mehr daraus zu schaffen. Und das ist das, worum es uns geht. Also wir wollen jetzt nicht, weil in dem Mittelstand, in der Community sind die Menschen sehr ambitioniert. Die Talente, die ich da jetzt sehe, die gab es vor 5 Jahren einfach faktisch so in dem Markt nicht. Nicht in der Menge zumindest. Und ich bin da manchmal auch so ein bisschen, dass ich überlege, kann ich denen überhaupt was helfen? Weil deren CVs sehen so aus. Die Frage ist nur, die eine der Leitfragen vom Summit, die wir uns dieses Jahr stellen, wir haben immer im Jahr so einen Referenzpunkt unserer Arbeit, das ist am 16. April, also schon recht bald. Und natürlich haben wir jetzt schon angefangen, die Perspektiven dazu auszutauschen mit unseren Partnern und führen da jetzt eben so eine Art öffentlichen Dialog dazu. Mhm. Und eine der Leitfragen ist mal, was sucht eigentlich der Mittelstand in den Nachfolgern? Suchen die wirklich ein CV? Suchen die Eigenkapital? Okay. Also was ist eigentlich das, was sie wirklich suchen? Weil da ist also ein bisschen Unklarheit, warum viele sagen, sie würden ja irgendwie schon jemanden haben zu übergeben, aber dann am Ende übergeben die doch nicht. Da ist ja, also statistisch, da haben wir so ein paar Artikel auch aufgeschrieben, das passt irgendwie nicht ganz was zusammen. Das heißt, irgendwie kann sein, dass das, was die sagen, also die Unternehmensinhaber, entspricht vielleicht nicht hundertprozentig dem, was sie meinen. Und dann eben, wenn du dann eben versuchst, mit so jemandem zu sprechen, zu sagen, jetzt finde ich das super, kann ich das von dir übernehmen oder kaufen, ich habe auch Eigenkapital und so weiter, dann das passt ja manchmal einfach dann doch nicht. Ne? Und dann ist eben auch die Frage, warum. Und ich glaube, das ist ein sehr spannender Prozess, der sehr persönlich ist und darum liebe ich den auch. Das ist nicht etwas, wo wir jetzt irgendwie als Plattform dahin kommen können und sagen können, jetzt machen wir einfach den Match und dann so wie irgendwie bei Dating-Apps oder so und dann klappt das schon. Anhand von irgendwelchen Kriterien oder Fragebögen oder so. Nee, das ist einfach wirklich zu persönlich dafür und das liebe ich daran. Das ist immer, wie man nennt das, Operator-led ist, also eben der Unternehmer, die Unternehmerin, die oder auch Duo, ne, oder manchmal gibt es ja auch mal Trios, aber eigentlich so Duos da, die gehen hin und sie müssen eben den Unternehmensinhaber davon überzeugen, dass die eine tolle Vision haben für die Zukunft. Und dann eben verbindet man sich mit der Identität dessen, was da ist und versucht, diese Kultur weiterzuentwickeln. Und dann gibt es irgendwie ein Match von DNA, aber natürlich nicht alles matcht. Du bringst ja auch eben was Neues. Und genau da dieses Neue reinzubringen, ohne das Alte zu zerstören, da hast du, glaube ich, auch so den größten Zukunftswert oder für die Wirtschaft, für Mittelstand. Und damit erhalten wir auch die Relevanz von dieser besonderen Asset-Klasse oder Unternehmensart, die schon auch in Europa, glaube ich, extrem viel von dem, was wir hier erleben, ausmacht. Ja.
Hast du den Eindruck, also jetzt ist quasi, du hast ja davon gesprochen, das Startup-Umfeld hat sich ja auch in den letzten Jahren so ein bisschen irgendwie verändert. VCs halten sich gerade zurück mit großen Investitionen. Jetzt gucken sie natürlich irgendwie, dass sie nochmal gucken, was gibt's denn eigentlich für spannende Investitionsmöglichkeiten. Und da ist ja quasi schon so ein bisschen, könnte man sagen, ein Hype um das Thema Search Funds so ein bisschen entstanden. So fühlt es sich jedenfalls an. Und da fühlt es sich auch so an, als wenn das quasi immer so ein bisschen genau dieser Match manchmal passt und manchmal eben nicht passt. Aus so einem Search Fund, was vielleicht einen sehr, ja, was jetzt ein hervorragendes Modell, glaube ich, darstellt, um in so eine Unternehmensnachfolge reinzugehen, aber vielleicht sozusagen eher logisch getrieben ist und auf der anderen Seite quasi eben Unternehmensnachfolgen so ein bisschen Werte, Identitäts- und Gefühlsgetrieben ist. Wie gut passt das eigentlich zusammen?
Eine valide Frage, die ich mir auch mal gestellt hatte, als ich vor der ersten Entscheidung stand, ob ich in einen Search Fund persönlich investieren würde. Und ich hab mich damals dafür entschieden und das auch war eine gute Entscheidung. Erstmal, was ist ein Search Fund? Also glaube ich auch für alle, die das vielleicht das erste Mal hören, das klingt ja ein bisschen verwirrend, der Begriff ist wiederum wie ein Startup-Begriff, amerikanisch, ist auch schon in den 80er Jahren dort entstanden und das geht halt darum, eine Art, ich sag mal, wenn jetzt Venture Capital und Private Equity ein Baby hätten, dann wäre das ein Search Fund. Das heißt, man sucht Investoren, die einem Geld geben, nicht um eine Idee zu finanzieren wie beim Startup, sondern eigentlich eine Person zu finanzieren für meistens so 24 Monate, um das passende Unternehmen zu finden. Deswegen Search. Also man sucht das passende Unternehmen, hat dann eben den Fund dafür, also das Kapital. Und dann haben die Investoren auch ein gewisses Commitment damit abgegeben, wenn man das dann eben gefunden hat, dass sie das entsprechende Eigenkapital bereitstellen, damit man das sogenannte LBO, also Leverage Buyout, starten kann, weil man eben dadurch eine Möglichkeit bekommt, als Unternehmer ein deutlich größeres Unternehmen zu erwerben, als eben das Eigenkapital, was man eigentlich hat. Ja, also auf diese Art und Weise reduziert man eben massiv das persönliche Risiko, insbesondere wenn man jetzt eben Familie hat oder an Kinder denkt und so weiter. Will jetzt auch nicht jeder, sage ich mal, sich komplett verschulden oder auch KfW-Darlehen aufnehmen und quasi alles auf die eine Karte setzen. Wenn man jetzt jung ist und da jetzt nicht so viel zu verlieren hat, machen das manche so. Aber für diejenigen, die es nicht wollen oder nicht eben genug Eigenkapital mitbringen, kein Exit haben vorher oder so, ist das eigentlich ein super Weg, auch ein Unternehmen, was 10, 20, 30 Millionen wert hat, zu erwerben. Das ist schon massiv, ne? Also, und dadurch natürlich, dass da jetzt Investoren reinkommen, hat man als Unternehmer sicherlich jetzt auch nicht Mehrheit, sondern man kommt so nach mehreren Jahren Investing, das ist vergleichbar mit dem Startup-Modell, deswegen finden wir das bei dem Mittelstand auch sehr unterstützenswert, ja, weil das genau diese Mischung zwischen Mittelstand und Startup-Mindset ermöglicht, ja, auch investorenseitig hast du auch ein bisschen Private Equity, denke, aber nicht zu viel, weil Operator, wie gesagt, da immer eine Führungsrolle ist und der Operator entscheidet tatsächlich dort auch, was genau für ein Unternehmen gekauft wird. Ist das eigentlich zu beantworten, dass das Konzept an sich gut ist, aber es kommt immer darauf an, wer das umsetzt. Ja, wenn es jemand umsetzt, der oder die sehr opportunistisch ist und sehr kurzfristig denkt, passt das vielleicht nicht so sehr zu dem Mittelstand, aber ist durchaus auch aus der wirtschaftlichen Sicht möglich und denkbar, ja, dass man dann einfach sehr kurzfristig denkt, was eigentlich so Idealzustand ist. Du kaufst ein Unternehmen, was ja meistens Gewinne, auch wachsende Gewinne produziert über viele Jahre, sonst ist es eigentlich für Search Fund schwer finanzierbar. Und dann ist das so, dass du nach einer Zeit ja auch das Bankendarlehen meistens zurückgezahlt hast und dann, wenn es wirklich gut läuft, dann auch die Investoren. Da habe ich auch schon einige erste Cases, ne? Und dann die auch in Deutschland erfolgreich das gemacht haben. Sind eine Handvoll, sind noch nicht so wahnsinnig viele, aber trotzdem gibt es sie. Und ich glaube, dann ist das wirklich auch eine Frage eben des Unternehmens oder des Unternehmers oder des Operators vom Search Fund oder des Searchers. Ist das eine langfristige Person, die langfristig wirklich ein Mittelstandsunternehmer, Familienunternehmer werden will? Dann ist es auch wirklich total denkbar, ganz, ganz viele Jahre das Unternehmen weiterzuführen. Wenn es jetzt jemand mit Private Equity Background ist, was sehr dealgetrieben läuft und dann irgendwo anders denkt, ja, dann kannst du natürlich sagen, ist das wirklich eine Nachfolgelösung oder ist es nur so eine Übergangsnachfolgelösung?
Ein bisschen dann kann man das kritisieren. Oder,
ja. Und darum ist es so, das Konzept ist nie schlecht oder gut, genauso wie ein Startup-Konzept ist nie schlecht oder gut ist. Das ist immer die Frage eben, wer ist dort der Unternehmer? Mit der Unternehmerin und das entscheidet nachher auch über alles und darum ist es auch so persönlich. Ne? Also wir haben jetzt hier mehrere hunderte von Nachfolgern in der Community, die auch sehr, sehr ambitioniert sind. Ich würde sagen, das ist schon so eine der ambitioniertsten Gruppen, die ich hier so kenne im Dachraum und da würden wir vielleicht auch nur in ein paar Prozent trotzdem selber investieren wollen. Also das zeigt auch schon mal so, wie kompetitiv das Ganze läuft. Und bei den Acceleratoren, also so gibt es ja auch so Investoren, die sich eben solche Unternehmer aus Bewerbung wirklich dann in sehr strukturierten Verfahren aussuchen. Die reden auch von 1 zu 1000 oder so wirklich ganz, ganz, ganz massiven Auswahlverfahren, ne, wo man jetzt irgendwie für diese eine Person entscheidet, weil es ist wie eine Idee vom Startup, ne? Traue ich diese Person zu, in 10 Jahren dieses Unternehmen verfünffacht zu haben oder so. Ne? Das ist schon eine krasse personelle Entscheidung, die man da im Vorfeld trifft. Und das erfordert eben ganz viel Hand, also so, weiß nicht, so ganz viel Erfahrung. Und deswegen machen das auch meistens viele erfahrene Investoren zusammen. Das macht auch Search Fund so ein bisschen weniger riskant, finde ich, weil da eben 10 bis 15 sehr erfahrene Unternehmer, Investoren mit sehr viel Transaktionserfahrung auch auf diese Person oder auf die These schauen und sagen, ja, da traue ich das zu. Und wenn das Fundraising klappt, gelingt meistens auch dann auch der Search.
Das fand ich sozusagen vom Modell halt eben auch so relativ spannend, weil du dir ja quasi wirklich nicht einen großen VC oder den einen großen Geldgeber quasi mit an Bord holst, sondern eigentlich ja wirklich einen Board, die er mit der Zeit aufbauen kannst an wirklichen Experten, die in den richtigen Momenten, sei es Legal, sei es Tax, wo auch immer, eigentlich ja dann quasi gute Sparringspartner sind und dich auf jeden Fall in der ersten Zeit erstmal sehr, sehr gut begleiten können.
Genau, und die werden dann meistens
wunderbare Grundlage.
Ja, genau. Also, sorry für die Unterbrechung. Also, die werden dann meistens auch tatsächlich ausgewählt, auch dein Board in der Zukunft. Du suchst dich auch dann entsprechend idealerweise so aus. In der Realität ist es doch ein bisschen anders, weil, du kannst dir alles Mögliche vorher überlegen, was du suchst. Aber wenn du fängst zu suchen, du findest irgendwas. Und das kann auch was ganz anderes sein und das kann trotzdem ganz toll passen. Und dann ist natürlich so, dass du dir dann in dem Moment dann auch nochmal überlegen muss, wen holst du da strategisch dazu, um das Ganze noch erfolgreicher zu machen. Das kann halt eben sein, dass es doch irgendwie nicht einer von deinen 10 oder 12 oder 15 Search Fund Investoren geworden ist. Dann ist es so. Aber es ist, glaube ich, persönlich und erstmal hast du zumindest mal eine sehr gleich interessierte Gruppe von sehr erfahrenen Leuten, die dich begleiten, zu der du immer Fragen stellen kannst. Und wenn du eben nicht sicher bist, sind immer Leute, die natürlich, weil die auch Geld investiert haben, eigenes Geld investiert haben, Interesse haben, dich zu unterstützen. Wie eine kleine Angel-Runde mit vielen Angels in der Startup-Welt, vergleichbar eben in diesem Fall mit so einem Search-Fund-Investor-Gruppe.
Jetzt haben wir, also wir haben jede Menge Unternehmen, die in die Unternehmensnachfolge gehen. Wir haben, glaube ich, insgesamt, würde ich so sagen, einige Unternehmensnachfolger, die daran Interesse haben. Wir haben sozusagen genug Kapital, haben wir genug Wissen. Also was von den vier Dingen, würdest du gerade sagen, ist eigentlich der eigentliche Engpass, der gerade besteht?
Ja, Nachfolger, ganz klar.
Wir sind die deswegen auch Anzahl in der qualifizierten Nachfolger.
Ja, der qualifizierten Nachfolger. Wir sind deswegen auch, sagt man ja auch, im Käufermarkt. Das macht eben auch diese Gelegenheit auch so besonders. Und ich glaube, das bleibt auch so. Es ist einfach demografisch bedingt. Egal wie, also es gibt auch ein paar Dinge, die dazu auch nochmal verstärkt geführt haben. Aber erstmal ist es demografisch bedingt, weil Babyboomer ist einfach viel mehr gibt, als jetzt eben die Menschen, die jetzt gerade mit 30 bis 40 Jahren alt sind. Also genau dazwischen ist einfach eine demografische Lücke entstanden. Die war voraussagbar. Also man hätte auch vor 20 Jahren, wie jetzt zum Beispiel in Spanien, Italien, auch universitär darauf sich vorbereiten können und sagen können, ja, da wird es irgendwie eine Lücke geben, wir müssen dafür ein Konzept unterrichten und neben dem Startup-Modell müssen wir auch Entrepreneurship through Acquisition, also ETA, unterrichten in allen Top-MBA-Schools. Hat man aber in Deutschland erst dieses Jahr angefangen, weitestgehend. Vielleicht letztes Jahr so leicht schon, aber faktisch sind wir da auch ungefähr 20 Jahre zu spät, ohne jetzt da jetzt zu viel Kritik. Ich bin eher so ein grundsätzlich optimistischer Mensch, aber an der Stelle hätte man es vielleicht auch besser lösen können, wie zum Beispiel in Italien oder in Spanien. Man sieht, dass dadurch, dass da teilweise auch Kooperationen mit Stanford schon bestanden, da ist einfach ein ganz anderes Ökosystem entstanden. Und deswegen jetzt für uns, für dieses Jahr, wenn jetzt eben Universitäten das Thema spannend finden. Wir sind da sehr, sehr offen, weitere akademische Partnerschaften zu knüpfen und auch zu unterstützen, weil wir auch dort einfach gern die Forschung praktischer machen wollen. Und auch für die Mittelständler ist es ein Vertrauensthema. Wenn jetzt eben die Universität deines Vertrauens das Thema adressiert und da Talente ausbildet und die Professoren, die du kennst, da im Prinzip das schon kennenlernen, das ist ja sehr regional oft, dann hat man auch als Mittelständler eine Möglichkeit, etwas sich dem Konzept anzunähern und dann muss nicht so viel in dem Prozess der Nachfolge, wo es ja eigentlich schon zeitkritisch meistens ist, nochmal erklärt werden. Ja, das ist eben am Ende des Tages das Thema der Bildung, ne? Also je mehr du jetzt im Vorfeld schon insgesamt kommuniziert hast, desto weniger vielleicht Reibung entsteht danach, weil alle verstehen, okay, Vendor-Darlehen, also ein Verkaufsdarlehen, also Verkäufer-Darlehen muss eigentlich Teil des Konzepts sein. Manche Mittelständler sagen, nee, kommt bei mir nicht in Frage. Und dann gibt's halt die manchen Investoren, sagen, ja gut, dann kaufe ich dir das nicht für diesen Preis ab und dann stoppt das halt. Und das ist so ein Problem, was man vielleicht lösen kann, indem man einfach so ein bisschen besser erklärt, was das alles bedeutet. Das ist alles ist auch manchmal ein bisschen englifiziert, ne, mit den Begriffen. Und das macht es auch nicht unbedingt leichter.
Aber hast du den Eindruck, dass es zu, gibt es wirklich zu wenig Nachfolger oder wirklich nur einfach qualifizierte Nachfolger? Also ich stelle mir jetzt vor, wir haben gerade irgendwie bei Siemens und bei Bosch und so weiter, haben wir viele sehr, sehr schlaue Menschen, die vielleicht gerade durch den Stellenabbau sozusagen auf dem Arbeitsmarkt gespült wurden. So, jetzt müsste man ja sagen, eigentlich gibt es da vielleicht sogar fast einen Überhang, die auch durchaus qualifiziert sind, sozusagen in fachlicher Natur, nicht in vielleicht Unternehmensführung, aber die haben, ich sag mal, größere Teams geleitet, haben Budgets geleitet und so weiter. Da könnte man ja irgendwie sagen, die kippt man alle darüber und schon haben wir das Nachfolgethema gelöst.
Ja, könnte man, aber Unternehmertum ist ja eine Sache, die intrinsisch motiviert sein muss, ja, sonst glaube ich nicht, dass es erfolgreich verlaufen kann. Das heißt, wenn du jetzt als Manager unterwegs bist, da reden wir jetzt hier so ein bisschen über das Mindset. Ein Mindset eines Managers ist nicht gleich ein Mindset eines Unternehmers. Und da haben wir schon eine Lücke, glaube ich. Also zu Mut, zu Risikobereitschaft, das ist nicht unbedingt das, was hier die Wirtschaft und die Kultur ausmacht. Es gibt Ausnahmeunternehmer hier. Also ich will das jetzt auch noch einmal relativieren, weil wir haben ja die größten, wir sind, also hier in Deutschland haben wir die Hälfte der weltweiten Hidden Champions kreiert in den letzten 75 Jahren. Also es ist nicht so, dass man es so quasi ganz vom Tisch nehmen könnte. Es gibt einfach ausnahmsstarke, richtig, richtig unglaublich gute Unternehmer hier in diesem Land und es auch hat dazu geführt, dass diese Unternehmen über Jahre oder Jahrzehnte, Jahrhunderte eigentlich auch extrem erfolgreich sind. Ne? Das ist allerdings trotzdem so, dass von vielen Dingen, die uns umgeben, das System, Politik, die Wirtschaft, die Anreize, die sind nicht so gesetzt, dass das Unternehmertum gefördert wird, sondern im Gegenteil, jetzt ich selber als Startup-Gründer kann aus der Erfahrung da sprechen, wenn man irgendwo dann irgendwie doch mal einmal scheitert oder irgendwas nicht so läuft, wie es ist, da wird man in diesem System, im Gegensatz zum amerikanischen System, nicht irgendwie gelobt und sagt, ey, super, dass du das probiert hast, dann mach doch mal das nächste Mal anders und lern daraus, sondern es wird immer sofort immer so ein bisschen, ah, siehst du, irgendwie hat er nicht funktioniert, habe ich doch gesagt. Und wird immer wieder so, ja, siehst du? Und dabei vergisst man eigentlich den Umstand, dass die meisten erfolgreiche Unternehmer so 45 plus aufwärts sind und nur die Ausnahmefälle eigentlich schaffen das irgendwie so in den 20er, 30er Jahren. Da gibt's ja ganz viele Geschichten. Das heißt, es ist einfach eine gewisse Seniorität erforderlich und es geht nicht um Talent oder es geht auch nicht um harte Arbeit, nur es geht auch um die Erfahrungswerte, die man einfach haben muss und Verständnis von bestimmten Märkten, von Netzwerken und so weiter. Das dauert einfach echt eine ganze Weile, bis man da wirklich statistisch durchschnittlich auch Erfolg haben kann. Mit Ausnahmen in beide Richtungen. Und das, glaube ich, relativ versteht man einfach oft nicht. Und daher würde ich sagen, ja, es gibt tatsächlich unglaublich viele Talente, aber dieses unternehmerische Gehen und einfach da jetzt auch zu sagen, ich kündige, so wie ich damals jetzt irgendwie meinen Top-Job in einer Unternehmensberatung, wo ich auch echt super performt habe, sondern ich bin da nicht gegangen, weil ich dann nicht hätte weiter erfolgreich sein können, will ich damit sagen, sondern ich bin gegangen, weil ich mich das irgendwie richtig innerlich gereizt hat, noch mehr Risiken, noch mehr zu versuchen. Ja. Und das war auch echt ein harter Weg. Also im Nachhinein könnte man sagen, Mensch, hättest du da es einfach weitergemacht, wäre es viel entspannter gewesen. Mhm. Aber ich wäre halt eben nicht ich mehr dann, der ich jetzt bin. Genauso, ne? Und ich glaube, das ist eben deswegen sehr persönlich und kann man nicht kann man nicht eben jemanden zwingen dazu, das zu tun, sondern man muss es halt selber wollen. Und da haben wir auf jeden Fall eine Knappheit von Menschen, die diese Qualifikation haben, aber jetzt einmal das Unternehmertum wollen und dahin in dieses Risiko reingehen und dann am Ende des Tages auch den Unternehmensinhaber überzeugen können, dass sie dahin ziehen wollen, wo das Unternehmen ist. Da reden wir jetzt ja nicht unbedingt von den Hauptmetropolen. Ja, also da gibt es ja verschiedene andere Dinge. Und dann auch genug Kapital mitbringen. Also es gibt ja verschiedene Dinge. Also das heißt, passende Nachfolger, Nachfolgerin und dann auch eben den Match herzustellen. Das ist dann der zweite Engpass. Ne? Also wirklich sicherzustellen, dass die richtigen Unternehmen finden. Das ist das, was uns beschränkt. Mhm. Wir haben definitiv genug Kapital, vielleicht sogar mehr als genug. Darüber diskutieren wir übrigens auch, ne, was eigentlich dieses Ökosystem die zweite Leitfrage ist halt beim Summit auch, ob wir schon zu viel Kapital vielleicht sogar haben, sodass das die kollaborative Zusammenarbeit fast schon dadurch gefährdet wird, ne? Weil wenn man zu viel Kapital hat im Markt, dann kann es auch sein, dass es sehr kompetitiv wird und dann fängt man an, sich gegeneinander eher zu arbeiten, obwohl es eigentlich ein sehr kollaboratives Modell ist.
Ja.
Sagt man, ja, aber den Deal, den schicke ich dir jetzt doch nicht, weil vielleicht werde ich ja dann dadurch selber weniger Anteil bekommen, dann behalte ich es lieber für mich. Das ist dann nie das Problem gewesen, als das Kapital knapp war. Ne? Da hat man sich immer total gefreut, das weiterzuempfehlen. Also das sind so Dinge, die wir auch diskutieren müssen. Eben klar, aus der Nachfolgersicht fragen wir uns halt auch, warum scheitert der Prozess vielleicht oft schon vor der Übernahme? Das ist halt eine ganz wichtige Fragestellung. Da muss man sich Gedanken zu machen. Und das sind so Dinge, die wir uns Gedanken machen. Ich glaube, die Knappheit ist überwindbar und ich glaube, wir arbeiten alle daran. Also wir leisten einen Beitrag dazu. Viele andere Communities und andere Plattformen und Initiativen, die es ja auch in den letzten 2 Jahren allein schon entstanden sind, leisten einen sehr tollen Beitrag dazu. Und deswegen hoffen wir einfach sehr, dass wir hier als Ökosystem besseres Problembewusstsein dafür entwickeln, dass es wirklich ein Riesenproblem ist, wenn irgendwie die Hälfte von unseren 500.000 Mittelständlern, also so wenn wir jetzt von ein paar hunderttausend Unternehmen, im Durchschnitt 10 Mitarbeiter haben oder so, aber dann reden wir trotzdem von Millionen von Menschen. Es geht um Millionen Jobs. Alleine halt aus der Perspektive sollte man sich halt die Frage stellen, kann man sich hier das leisten, gesehen von dem kulturellen Beitrag in vielen Regionen, die diese Unternehmen leisten und was die alles zusammenhalten. Ne? Also kann man sich das leisten, diese Jobs wegfallen zu lassen oder muss man vielleicht aus der politischen Sicht auch aus der universitären Sicht und anderen Sichten vielleicht mehr Anreize schaffen und nicht jetzt irgendwie die Unternehmer, die Unternehmen verkaufen wollen, verteufeln nach dem Motto, jetzt willst du irgendwie
den großen Exit machen.
Genau. Sondern einfach sagen, ja, ich will es versuchen, in die Zukunft zu retten, so gut es geht. Und ja, ich habe halt einfach in der Familie keinen passenden Nachfolgerin. Das wäre, glaube ich, schlimmer, wenn man jemanden Unpassenden da reinbringt. Dann lieber schließen, ja, weil es ist halt eine riesen Krise sonst für eine Person. Und das muss man vielleicht auch nochmal mehr fördern oder unterstützen und auch zumindest weniger so kritisch darauf blicken. Dann werden vielleicht auch mehr Leute früher den Prozess starten. Weil das ist auch das andere Problem, was oft passiert, ne? Dass, weil man irgendwie keine Lösung dafür hat, startet man auch viel zu spät, das vorzubereiten.
Das lange vor sich her treiben und dann, kommt dann irgendwann doch das ältere Semester irgendwann auf die Idee, okay, jetzt wird's doch dringend und dann ist es vielleicht irgendwie, teilweise schon zu spät. Erzähl mal mit New Mittelstand, was habt ihr, ihr habt die Community, ihr habt den Summit. Das heißt, was gibt es noch für weitere Angebote, mit denen man zu euch kommt?
Sehr gute Frage. Du hast jetzt genau die zwei Dinge von den drei, die wir machen, erwähnt. Tatsächlich, ich erkläre den Mittelstand mittlerweile auch so ein bisschen wie so eine Pyramide aus 3 Ebenen, wo tatsächlich Community so ein bisschen das Fundament bildet, also wirklich so die tiefste Ebene, auf der das auch immer schon steht. Ne? Wir sind immer sehr purpose-getrieben und sehr kollaborativ, sehr hilfsbereit, sehr win-win-orientiert. Also unsere Werte in der Community, das ist das, was New Mittelstand so attraktiv auch für Menschen macht und warum es halt auch einfach so eine Art Mundpropaganda einfach gibt, dass man immer sich dann weiterempfiehlt. Das ist wirklich eine Community im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, man hilft sich. das ist keine Tech-Community, weil das ist auch so ein inflationärer Begriff, ja. Das ist kein Netzwerk, das ist wirklich eine Community, weil man ähnliche Werte und ähnliche Visionen und Arbeitsweisen auch verfolgt mit ähnlichen Missionen. Und da hilft man sich einfach. Und dann die Referenz dieser Arbeit, also das ist so die oberste Ebene, diese Pyramide, das ist das Summit, das findet dann einmal im Jahr statt. Und dazwischen gibt es eben diese Value-Adding Services, sage ich dazu auch immer, oder auch bestimmte Formate auch, die die Struktur geben. Weil wenn eine Community und Summit wäre, da wäre dazwischen keine Struktur mehr da und wir würden es auch schwer finanziert bekommen, weil auch unsere Arbeit, wir sind keine Non-Profit, wir sind zwar ein Purpose-getriebenes Unternehmen, aber ich wollte eigentlich immer, dass das Unternehmen sich selbst trägt, deswegen auch da keine externen Kapitalgeber im Gegensatz zu meinem Startup davor eben dazugenommen. Und das ist schon eine Herausforderung, dann immer zu überlegen, wie man diese Purpose-getriebene Services entwickelt, sodass die Werte kreieren und gleichzeitig aber auch jetzt das Ganze über Jahre weiter wachsen lassen. Und da machen wir verschiedene Dinge. Wir haben für verschiedene Probleme und Herausforderungen der Nachfolger und der Investoren eben Partner rausgesucht, mit denen wir das Ganze sehr eng und kollaborativ gestalten. Und zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, als Nachfolger, ich bin gut in Operations, aber ich kann echt nicht gut suchen, also Sourcing-Thema, auf gut Englisch, ja. Da haben wir zum Beispiel jemanden für, der es halt sehr gut kann, da können wir helfen. Oder wenn du sagst, ich habe Eigenkapital, aber es reicht mir nicht, ich habe irgendwie ein Eigenkapital-Gap, da haben wir auch Family Offices, die da in die erste Klasse gerne investieren wollen und solche Dinge. Thema Förderung oder andere Themen, also Wachstumsstrategie, da haben wir für alles irgendwie so einen besonderen Partner, mit dem wir viele Jahre auch schon eng arbeiten. Natürlich auch gibt's auch Anwälte und so weiter, alles Mögliche. Und es gibt auch viele neue Startups, die in dem Bereich neue Tools bauen, auch viel mit KI natürlich.
Ja.
Darf ja kein Podcast fehlen heutzutage, das Wort müssen wir einmal erwähnt haben. Da ist natürlich wahnsinnig, was da jetzt gerade entsteht. Ne? Also so von Dingen, die, wo man einfach Daten des Unternehmens wie BWAs und sowas einlädt und einfach mit denen chatten kann. Das ist ja total cool, ne? Also da brauchst du auch keinen Broker mehr, ohne jetzt Brokern Angst zu machen. Und natürlich braucht man Broker, aber braucht man ein paar wenige Dinge, die halt mehr menschlich sind, ne? Also nicht die man eigentlich automatisiert bekommt. Und sowas, ne? Und wir haben bewusst uns gegen einen eigenen Fonds entschieden, ne? Weil wir halt eigentlich mit vielen Fonds arbeiten, die eben in solche Search Funds investieren oder auch mit anderen Investoren. Und als in die Mittelstand sind wir immer ein neutraler Diskursraum, in dem man auch wirklich qualitativ und auch mal teilweise privat Dinge beleuchten kann, ohne Dealdruck, ohne Performance-Druck, ohne Recruiting-Druck, ne, und Fundraising-Druck. Das ist so der Raum, den wir kreieren, und der ist aus meiner Sicht sehr wertvoll und sehr notwendig, um das ganze Ökosystem nach vorne zu bringen. Und klar, wir müssen trotzdem natürlich auch irgendwie unsere Rechnung bezahlen und dementsprechend auch gucken, dass wir ein, zwei sehr qualifizierte Mandate uns suchen, vielleicht eine Nachfolge mal enger begleiten oder ein Family Office mal enger begleiten. Das ist das, womit wir dann auch das Ganze finanziert bekommen.
Ja. Wie, wenn du jetzt so ein bisschen, du hast ja so einen relativ schönen Überblick über das, was so ein bisschen überall passiert. Wenn du jetzt so wie 5 oder 10 Jahre in die Zukunft guckst, wie wird der Mittelstand aussehen? Also so ein bisschen auch hoch extrapoliert,
da sprichst du was an.
Wo wir, in welcher Geschwindigkeit wir gerade diese Transformation, kann man sagen, eigentlich machen. Also müssten wir viermal so schnell sein, eigentlich um es überhaupt zu schaffen? Oder ja, wo wird der Mittelstand in 5 oder 10 Jahren stehen?
Da habe ich leider keine guten Nachrichten, um direkt zu sein. Ich glaube, wir stehen vor einem massiven Erdrutsch hier, der noch nicht so realisiert worden ist von vielen. Aber das, was so ich unter, also ich habe schon eine relativ gute Intuition, glaube ich, so, als jemand, der recht unternehmerisch agiert. Aber ich sehe auch ein paar Indizien, die rein quantitativ sind, von Seiten des Private Equity, zum Beispiel, wie viel im Hintergrund teilweise auch schon an Anteilen vielleicht teils verkauft wird, was noch nicht so richtig beweglich ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Unternehmen hast, dass du irgendwie einen Teil des Unternehmens schon jetzt vorzeitig an irgendwie Private Equity Investor abgibst oder eine Bank oder was auch immer. Und dann in 5 Jahren wird es alles beweglich. Das ist meistens dann so für 5 Jahre gesperrt. Und dann irgendwann mal kann es verkauft werden. Und dann, das meine ich mit dem Erdrutsch, also ich glaube, da wird sich massiv viel Bewegung ergeben.
Das hört sich gerade nach einem Ausverkauf des deutschen Mittelstands an?
Ich kann das jetzt nicht mit, sage ich mal, bewussten, ja, genauen Zahlen belegen, aber man ist es eine Intuition, vielleicht kann man das spekulativ betrachten. Wenn man nicht aufpasst, kann es passieren, ja. Und da gibt's halt eben auch viele Roll-ups oder andere Themen, weil ist es grundsätzlich auch so, wir haben über Startups, über Private Equity etwas gesprochen, also da gibt's in den großen Asset-Klassen der Private Equity einfach die Herausforderung, mal rauszukommen, also eben liquide zu werden. Das heißt, verkaufen ist nicht so einfach. In so einer weltpolitischen Lage wie jetzt sind solche große Transaktionen natürlich nicht so einfach. Börsengänge auch umso weniger, ne? Und das ist die Venture Capital halt eben der Moment, wo die halt auch Liquidität wieder reinbekommen und neue Fonds aufsetzen. Mhm. Das führt eben gewisserweise dazu, dass man schon gerade diese kleinen Assets, die mal relativ schnell bewegt werden können, auch gut findet, ja. Weil die sind zwar auch aufwendiger, weil die halt im Verhältnis zu der Transaktionsgröße natürlich auch viel mehr Aufwand brauchen, aber trotzdem sind die natürlich schnell beweglich. Ne? Und daher gehe ich einfach allein schon aus der Logik davon aus, ohne jetzt die Zahlen zu kennen, dass das sicherlich sich sehr viel bewegt, ne? Weil es muss sich ja bewegen, wenn es keine Nachfolge gibt und es wird sich ja auch bewegen. Und ich glaube, am Ende aus Unternehmensinhabersicht hast du eigentlich grundsätzlich immer so 3 Möglichkeiten. Ja? Am Herzen, Familie, Namen Portemonnaie, Private Equity und dazwischen ist so der Search Fund oder der externe Nachfolge, MBR-Kandidat und sowas. Und ich glaube, wenn wir jetzt immer alle genug Leute am Namen Herzen hätten, die das halt übernehmen, wäre es kein Problem. Ja, weil dann hätte man es definitiv gar nicht erst versucht, ans Portemonnaie zu bringen, die meisten. Aber wenn es eben nicht der Fall ist, dann musst du halt überlegen, was mache ich dann? Und wie sichere ich auch meine Zukunft oder die Zukunft der Familie oder eben auch die Mitarbeiter, die Zukunft der Mitarbeiter, die man dort im Unternehmen hat. Ne? Und deswegen sucht man eben immer mehr externe Nachfolge, weil bei Private Equity ist man da sich nicht ganz so sicher. Ja, man kann zwar eben nah an Portemonnaie, also sicherlich kriegst du am meisten Geld, gehe ich von aus erstmal, ne? Aber du kriegst nicht am meisten Gewissheit für die Zukunft. Und wenn du als Unternehmer das in dein Baby betrachtest, dann halt schon schwierig, so ein Baby einfach adoptieren zu lassen, ohne zu wissen, dass es dann irgendwie dem gut geht, ja. Also du wirst schon wissen, von wem das adoptiert ist und wer das dann nachher irgendwie weiter in die Zukunft fährt und führt. Und das sind so die Themen, die sicherlich echt, ich würde sagen, vielleicht können wir uns hier in ein paar Jahren retrospektiv drüber lachen und sagen, ey, hast du jetzt eigentlich viel zu negativ gesagt. Aber ich bin da sehr optimistisch, dass es eine unglaubliche Opportunität gleichzeitig darstellt. Aber wenn man nicht handelt, dann kann es auch echt zu so einer erdrutschartigen, nicht positiven Bewegung kommen, die für unsere Wirtschaft auch nichts Gutes bedeuten, glaube ich.
Ich habe also aus dem eigenen Familienumfeld eben ähnliche Situationen, das Elektrobetrieb, Solarbetrieb, der genau vor diesen 3 Optionen steht. Und
welche wird das?
da beginnt jetzt genau dieser Druck. Also das Ziel ist sozusagen innerhalb der nächsten 2 Jahre zu übergeben. Private Equity ist sozusagen eigentlich kein Thema, obwohl die den ganzen Tag schon anklopfen. Und im Prinzip wird versucht, sozusagen eher nah am Herzen beziehungsweise nah an der internen Mannschaft sozusagen weiterzugeben. Und da ist eben genau diese Verbundenheit stärker, als irgendwie ich übergebe an und also Roll-ups im Bereich Solar gibt es, glaube ich, gerade auch die zahlen auch gute Preise. Dementsprechend, die Angebote sind da, danach könnte man einfach direkt greifen, aber gerade das Solarthema könnte man jetzt auch nochmal sagen, ist ja damals vor, ich sag mal, 30 Jahren größtenteils auch so ein bisschen da entstanden, dadurch, dass Leute irgendwie gesagt haben, Solar ist eine neue Energieform. Ich mache das aus Purpose-Gründen. So.
Natürlich.
Und gerade
ich glaube, Unternehmer, der es nicht aus Purpose-Gründen meint, ist auch kein echter Unternehmer. Also jeder hat irgendein Problem, was man einfach lösen muss und das brennt. Ja, also wenn es nicht der Grund ist, warum man es macht, dann wird man, glaube ich, nicht so erfolgreich.
Ja. Okay, genau. Also das stimmt schon. Ich glaube, es gibt durchaus Unternehmen, die entstanden sind aus einer, ich habe Lust, irgendwie unternehmerisch tätig zu werden, durchaus.
Das stimmt.
Aber gerade in diesen erneuerbaren Energien erlebe ich sozusagen, dass das sozusagen sehr, sehr stark, also auf jeden Fall stärker Purpose getrieben ist. Aber
Genau. Also was jetzt für diese Art von Herausforderung für uns die typische Empfehlung ist, also kann man zwei Sachen machen, ne? Also natürlich auch einfach sag mal, an die Mittelstand schreiben und sagen, habt ihr jetzt irgendwie nicht jemanden, der das weiterführen will? Und dann kann man sich aus vielen tollen Leuten einen aussuchen. Aber da muss natürlich auch vieles passen, ne? Die Wahrscheinlichkeit ist halt schon auch, es kommt ja immer darauf an, wie waren die Zahlen der letzten Jahre. Das ist auch, ne, wenn es dann irgendwie so ein bisschen bergab mal gegangen ist, dann sagen viele, also echte Mittelstand hat ja auch echt viele schwierige, herausfordernde Jahre auch gehabt. Und das macht natürlich jetzt gerade den Verkauf oder den Übergang nicht leichter. Auch für die Banken nicht, ne? Und daher ist, was vielleicht eben die andere, zweite Empfehlung ist, eben diese klassischen, lass uns jetzt mal einen externen Nachfolger dafür den besten finden, ist eben, was wäre, wenn man so einen Entrepreneur in Residence reinholt? Also wenn jetzt wirklich niemand da ist, der MBO, also Management Buyout machen kann oder will, ne, wo man dann sagt, ich übernehme, also niemand ist halt kein Meister, niemand ist da irgendwie da, dann einfach wirklich zu überlegen, jemanden versuchen, doch vielleicht auch manchmal für etwas teureres Geld einzustellen mit dieser Aussicht, du wirst vielleicht dann eben der Nachfolger werden und jetzt erstmal arbeitest du hier. Und ich glaube, das machen die Mittelständler. Diese Gelegenheit ist eigentlich viel, viel weniger riskant als alles andere. Und das machen die viel zu wenig. Das wäre halt natürlich auch mit Kosten verbunden und mit Aufwand verbunden, aber alles andere ist auch später teuer. Und wenn man sich gar nicht drum gekümmert hat, dann wird es ja noch teurer. Daher glaube ich, ist das einfach nur vielleicht nur so eine Idee, zu
wie
sagen.
Wie kann sowas gut funktionieren? Also Entrepreneur in Residence, wie könnte ich
das machen? Dass man eben, also in vielen, wir haben ja schon nicht genug Nachfolger, aber es gibt ja genau das Problem, was wir besprochen haben. Es gibt viele fachlich richtig gut qualifizierte Kräfte, die aber sich unsicher sind, ob die wirklich so ein Unternehmergehen haben, ja? Und denen, die Leute zu suchen, ist leichter, sagen wir mal so, mit der Aussicht, dass die mal vielleicht eben das Unternehmen übernehmen, könnten die vielleicht auch aus einer Stadt wie München irgendwo in eine Stadt ziehen, die vielleicht weniger bekannt ist, sagen wir mal so, weil die halt eben sagen, hat andere Vorteile und ich habe hier eine tolle Aussicht, wo ich wachsen kann und in größeren Unternehmen kriege ich die Chance nicht, das ganze Unternehmen zu übernehmen und zu führen. Und trotzdem würden die vielleicht nicht selber auf die Idee kommen, zu fundraisen und eben ein Unternehmen zu suchen. Ne? Das ist eigentlich am Ende des Tages ein Recruiting-Prozess. Und das heißt, wie das konkret aussieht, dass man wahrscheinlich entweder über Standard-Recruiting-Wege, über Headhunting-Wege halt eben so einen fachlich passende Kandidaten oder Kandidatin sucht, die aber schon auch vielleicht tendenziell Interesse haben könnte an so eine Übergabe. Und das muss natürlich dann, und dann hast du halt den Vorteil, dass du ein paar Jahre lang eigentlich im Trial bist. Deswegen sage ich Entrepreneur in Residence. Also das natürlich gibst du diese Person auch irgendeine formelle Rolle. Ne? Also es ist jetzt nicht die Rolle im Mittelstand Entrepreneur in Residence, sondern das ist halt irgendwie Business Development, Head of Business Development oder was auch immer. Ist eigentlich total egal. Solange es klar ist, im internen unternehmerischen Gremium, wer auch immer da entscheidend ist, dass das vielleicht die Kandidatin, der Kandidat, der verlorene Sohn ist, sozusagen die verlorene Tochter. Ja, also wenn das so klar ist, ja, dann, das ist einfach eine tolle Chance, glaube ich, dann auch mal ein anderes drüber nachzudenken und vielleicht das Risiko etwas zu minimieren, wenn man Zeit hat. Wenn man sich da eben sehr strategisch anfängt, darauf vorzubereiten und zu sagen, ich habe da jetzt niemanden, ich suche da jetzt Leute und ich versuche die jetzt erstmal in die Kultur der Firma ranzuführen, zu schauen, passt das eigentlich von beiden Seiten? Und wenn das alles passt, dann eben ist man vielleicht auch bereit für etwas weniger Geld. Wie gesagt, dann irgendwo zwischen diesem Herzen. Das ist zwar nicht das Gleiche, wie wenn es jetzt mein Sohn ist oder meine Tochter, aber es ist immer noch besser, als wenn es irgendwie niemand ist, den ich gar nicht, also jemand ist, den ich gar nicht kenne. Weil wenn man an eine No-Name auch eine tolle Investmentgesellschaft verkauft, die werden da ja auch jemanden einstellen. Aber das hat man da nicht mehr drin.
Ja. vielen Dank. Das war so ein bisschen so ein schöner Bogen nochmal in das Thema Unternehmensnachfolge. Und in eure Initiative, die ihr ja wirklich irgendwie wirklich versucht, so das Moderne in das, ich sag mal, Traditionelle irgendwie mit reinzubringen. Und ich freue mich sehr. Wir sehen uns auf dem Summit. Ich bin auch da. Danke dafür. Sehr. Und genau, vielen Dank für, dass du heute da warst.
Danke, dass du heute dabei warst und bis zum Ende zugehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere Bypreneur auf Spotify und YouTube und lass gerne eine Bewertung da. Das kostet dich nichts, hilft mir aber enorm, weitere spannende Gäste einzuladen und den Podcast groß zu machen. Bis zur nächsten Folge.